Da fängt's ja schon an, ein Bankkaufmann. Der beste Menschenschlag.
And now for something completely different.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex. Folge Nummer 28.
Ja, neue Woche hier bei uns, ne? Selten haben wir mal an einem Montag schon einen Podcast gemacht, weißt du das
ich eigentlich? Ich glaube relativ oft, Mike. Ich glaube relativ oft. Ja, ja, das ist, das kommt uns vermutlich einfach nur so vor, weil wir es oftmals ja auf Zuruf irgendwie uns so einteilen. Aber ich denke schon, dass Montag auch mal dazwischen lag. Ich weiß ja nicht, wie sieht denn so deine normale Wochenroutine aus? Hast du das so?
Ich erinnere mich an den einen, ja, da warst du verkatert vom Mittelalterfest auf der Niederburg. Das war auch ein Montag, da weiß ich. Wie meine Woche so aussieht.
Na, also so eine typische Woche, so im groben Verlauf. Wie, hast du da so ein festes Konstrukt oder ist das dann doch eher freier?
Na gut, Corona weicht das natürlich immer ein bisschen auf, aber es ist schon relativ frei. Also wenn ich jetzt die Dinge, die ich in der Woche mache, die sind schon so als Manövriermasse vorhanden, aber dass ich die jetzt immer an bestimmten Zeiten mache, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also montags ist bei mir auf jeden Fall abends Bandprobe mit HSB, das ist eigentlich so unser Probentag, jetzt manchmal auch ein bisschen eher am Montag, weil wir ein bisschen was rumbauen in unserem Proberaum und in den Surroundings. Dienstags, ist der einzige feste Termin eigentlich abends Volleyball. Dienstag, Mittwoch gehe ich oft schwimmen, auf jeden Fall auch noch irgendwann, also nachmittags ist da zumindest die Schwimmhalle immer leerer. Auf jeden Fall. Das ist auch immer lustig, dass in Erfurt in der Schwimmhalle sind, glaube ich, mir kommt das immer vor wie Bundeswehrsoldaten oder irgendwie. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass die Freiheit unseres Landes mal nicht im Wasser verteidigen müssen, die Typen, die da am Start sind, weil das ist fürchterlich. Aber egal. Aber jetzt so von, so wie sie reden, wie sie aussehen, glaube ich, das ist so eine Bundeswehrtruppe. Zumindest ist da immer einer, der wirkt auf mich wie der Spieß, der da immer die Ansagen macht. Donnerstags Abend auch Volleyball. Grüße an die Volleyballer im Blankenhain. Und Freitags verbringe ich viel mit Musik, ne? Weil das ja so der Release-Tag ist irgendwie. Da mache ich das, da schreibe ich auch immer mal was über Musik, wenn ich mal zum Beispiel mal ein Review schreibe oder irgendwie sowas. Und ansonsten tagsüber schiebe ich die Sachen hin und her. Ne? Da ist immer viel zu tun, aber da habe ich natürlich mit juristischem Abwasch zu tun.
Versuche jetzt nicht den Eindruck zu vermitteln, dass du überhaupt irgendwas zu tun hättest, so konstruktiv die ganze Woche.
Doch, habe ich absolut, aber ich bin, das sind so viele Sachen, die keine Ahnung, also wenn ich mich zum Beispiel hinsetze und Gitarre übe oder versuche ich das zum Beispiel, jetzt lachen die Leute, die mich schon mal im Studio am Gitarre spielen hören, wenn ich mich hinsetze und Gitarre übe und so weiter, versuche ich das natürlich gleich damit zu verbinden, auch ein paar Riffs zu schreiben oder irgendwie sowas, ne? Und das ist so ein Beispiel, das sind so Sachen, das kann ich nicht sagen, okay, das mache ich Donnerstag 8.30 Uhr bis 11.45 Uhr, ne? Weil das natürlich viel kreative Sachen irgendwie sind. Mhm. Oder wenn ich mich um T-Shirt-Designs kümmere, da mal schaue oder irgendwie, oder auch bestimmt nur mal bestimmte Sachen lese. Ne? Ich habe auch ganz oft in der Woche, wo ich mich einfach hinsetze und mal 2-3 Stunden was lese. Das ist dann so die inspirierende Zeit, die einen dann wieder dazu bringt, an den festen Termin oder an den Sachen, die man fest machen muss, dann kreative Leistung zu bringen, auf jeden Fall. Bei dir ist das durchgetaktet, oder ich habe irgendwie bei dir einen Eindruck immer, weil wenn wir um unsere Podcast-Termine feilschen, ist Anfang der Woche immer ein bisschen mehr Luft, oder?
Eigentlich das? nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich ist, also zumindest Montag ist normalerweise ein Tag, an dem gar nichts geht, weil da bekanntermaßen ja alle aus dem Wochenende zurückkommen und dann wie wild auf die Tastatur einprügeln, um dann E-Mails zu beantworten, die ich dann irgendwann Freitag bis Sonntag verfasst habe. Das nimmt dann ja immer ab. Vom Montag zum Dienstag, Mittwoch passiert dann immer noch relativ wenig, nur noch Donnerstag fast gar nichts mehr. Und Freitag, so kurz vor Ladenschluss, kommen dann immer noch ein paar Sachen rum. Ein paar Anfragen so mit der heißen Nadel gestrickt. Ach, können wir da mal irgendwie nächste Woche Montag ganz früh einen Termin machen und da telefonieren dazu, nach dem Motto. Na, das meiste passiert da tatsächlich montags. Aber heute geht's irgendwie.
Solche Leute beneide ich immer, die da wirklich wie so eine Art Ladenschluss haben, Freitagnachmittag, ne?
Die dann auch einfach Schluss haben. Also die wirklich geistig sich völlig rausnehmen können da und dann wirklich nur in ihrem privaten Bereich drin sind.
Also das bringt meine Frau auch immer komplett zum Durchdrehen, ne? Wenn ich natürlich musste, mache ich Social Media oder solche Sachen auch am Wochenende oder mal irgendein Shirt-Design da noch was drüber nachdenken oder Material dafür zusammensammeln für die Designer oder gibt ja auch keine Ahnung, manchmal hast du ja auch mit indonesischen Designern zu tun oder so, die arbeiten ganz normal am Wochenende, ne?
Ja.
Also so einen Ladenschluss habe ich da auch nicht irgendwie. Was war denn dein Highlight letzte Woche kulturell? Einen neuen Blind Guardian Song gehört.
Kulturell? Es gibt einen neuen Blind Guardian Song?
Ich glaube schon, oder?
Was? Das ist mir überhaupt nie aufgefallen. Nee, tatsächlich, also um da jetzt mal wirklich über Kultur zu sprechen. Ich habe fast die ganze letzte Woche ausschließlich Klassik gehört.
Was denn da?
Na, Rimsky-Korsakow oder ich weiß immer nicht, wie man den ausspricht. Dvorak?
Ja gut, ich bin jetzt kein Tscheche, aber Dvorak würde ich sagen. Ja,
Dvorak? Dvorak, ja. Genau. Ja. Also ich habe ja so eine elendslange Playlist, die ich mir da immer weiter zusammenfriemel in der Zeit, wo es... Also tatsächlich ist das für mich so eine Playlist, die ich sehr viel frequentiere, wenn ich irgendwie in Gedanken bin und konzentriert arbeiten will und wenn es dunkler wird. Also so in der dunklen Jahreszeit bin ich tatsächlich mehr auf Klassik mittlerweile. Und da habe ich eigentlich so durchweg, auch zum Schlafen, ich einfach die ganze Zeit Klassik durchlaufen lassen. Ich finde das nämlich immer ziemlich schön, wenn man zwischendrin einfach mal kurz erwacht und dann hört man plötzlich irgendwie ein Orchester spielen. Das hat was von Frieden gefühlt. Ja, das ist irgendwie ein kleiner Diamant im Alltag.
Ja, solange es kein Requiem ist und man erwacht bei seiner eigenen Beerdigung. Ne?
Ja, wo wir gerade bei Dvorak sind, ne? Genau.
Nee, also Blind Guardian meinte ich natürlich, den sie da schon live gespielt hatten. Den haben sie ja jetzt irgendwie rausgehauen, noch ein bisschen aufpoliert.
Oh, das also ist mir tatsächlich überhaupt noch nicht aufgefallen. Da muss ich aber sagen, ich habe jetzt eine sehr, sehr lange Zeit kein Blind Guardian mehr gehört. Ach, Violent Shadows oder wie? Nee, ich habe tatsächlich gestern zum ersten Mal seit gefühlt Monaten wieder Blind Guardian gehört. Mhm. Einfach, weil ich auch rausfinden wollte, wie gut meine Autoanlage funktioniert. Und da habe ich dann Wheel of Time mal schön ordentlich durchgeballert bei Tempo 230 auf der B6N.
Also war nicht eine der gesperrten Autobahnen. Heute habe ich irgendwie gelesen, irgendwelche Autobahnen sind gesperrt, nicht, dass du da in irgendeine Brückensperrung reinballerst.
Gesperrt jetzt.
Ich war irgendwelche Demos oder irgend sowas, keine Ahnung.
Autobahndemos?
Ich glaube, da war irgendwas. Warte mal. Da muss ich mal googeln. Autobahn gesperrt. Na gut, bei Autobahn gesperrt als Google-Suchergebnis da. Umweltaktivisten seien sich von Brücken ab A3, A5
Ach so.
Und A661 gesperrt. Scheint so ein Wessi-Problem zu sein. ja, das ist natürlich, da gehen beim Juristen natürlich dann immer die Alarmglocken an. Ne? So gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist als Straftatbestand kein Kavaliersdelikt, wobei ich natürlich da eher Sympathisant bin als Anklager.
Wobei ich das aber nun wirklich sehr, sehr gefährlich finde, nur gerade bei Autobahnen.
Ja.
Weil man bei den Geschwindigkeiten ja wirklich überhaupt auf gar nichts mehr Acht nehmen kann. Also ernsthaft reagieren kann auf irgendwas.
Also seitdem diese Idioten da mit Kanaldeckeln von Brücken runter und sowas, ist das echt zu so einer, das ist jetzt eigentlich, klingt paradox, aber zu so einer Art Urangst geworden, ne? Wenn man durch eine Autobahnbrücke unten drunter durchfährt.
Und man sieht jemanden da oben so. Der ja, da,
auf
da
so einer dreispurigen Autobahn hat man dann nachts so oft den Gedanken, alles klar, jetzt hast du das ist so eine Art russisch Roulette, ne? Auf welche Spur wird das schmeißen? 66% kommt durch, 33%ige Wahrscheinlichkeit, das ist meine Spur. Irgendwie, das habe ich total oft im Hinterkopf, wenn ich unter Autobahnbrücken durchfahre, ist ganz... ganz eigenartig. Also,
und selbst wenn so ein Kanaldeckel nur auf der Autobahn liegt, bist du ja auch am Arsch. Ich meine, wenn du bei Tempo, was weiß ich, 150 da drüber fährst, dagegen fährst, Achsbruch, Schleudern in die Leitplanke, fertig. Ne, also
ja,
das
ist total schlimm. Ne? Da hast du ja vielleicht noch einen Hauch von einer Chance oder irgendwas, aber wenn so ein Ding deine Windschutzscheibe einschlägt, da wird es halt für immer dunkel. Ne? Also die Wichser, die sowas machen, gehören wirklich wegen Mordes für immer in den Knast. Also da sehe ich eigentlich keine andere Möglichkeit, aber naja, gut.
Man fragt sich, was in den Köpfen mancher Menschen verkehrt geht, dass sie aus irgendeiner Verkettung von Gedanken da zu dem Entschluss kommen, das ist jetzt eine schlaue Idee, von einer Autobahnbrücke etwas runterzuwerfen. Oder ein ähnlich, also nicht ähnlich gefährlich, wobei kann man gar nicht so richtig sagen, eine ähnlich dämliche Aktion war ja jetzt, vielleicht hast du es mitbekommen, Brandsätze aufs Robert-Koch-Institut.
Das habe ich nur kurz gelesen, ja.
Und mein erster Gedanke war, Reichstagsbrand als Fundament fürs Dritte Reich, Robert-Koch-Institut in Flammen als Fundament fürs Vierte Reich.
Meinst du?
Naja, also ich meine, hat ja schon Symbolcharakter, eine Institution zu nehmen, zum Feind zu erklären und dann niederzubrennen.
Ja, natürlich, klar. Aber gab es da irgendein Bekennerschreiben oder so? Nee, ne? Da hat nur da irgendwie der Wachmann.
Ja, man hat Tofu am Ort gefunden. Das.
Idiot. Meinst du?
Naja, ich meine, das ist ja also
jemand hat schlechte Soul-Musik gehört im Hintergrund oder was? Oder?
Ach, das ist Soul-Musik, ja?
Ich weiß, keine Ahnung. Das ich habe neulich irgendwie, wurde er als Soul-Sänger bezeichnet, aber. Jetzt schieben wir das natürlich wie beim Reichstagsbrand schon wieder bestimmten Leuten in die Schuhe, die es wahrscheinlich nicht gewesen sind. Ne?
Es sind zumindest beides keine Juden, also ist alles schon mal ein bisschen unproblematischer.
Gut, vielleicht, wer war das denn? War das nicht, der hat zumindest einen niederländischen Namen gehabt, oder? Van der...
Oder war
Loop, van Loopen oder van der Loop? Fand er irgend sowas, da hat er den Reichstag, soll er angezündet haben.
War das ein Jude?
Ich kann mich nur an den Namen erinnern, der klang irgendwie niederländisch.
Dann muss ich das doch nebenbei jetzt gleich mal gegenchecken. Ne? Nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Viertelwahrheiten wieder von uns geben.
Ja, ich erinnere mich nur, es war irgendwas, also der Name, van Loopen oder irgendwie sowas.
Van der Loope.
Van der Loope. Marinus van der Loope, ne? Ja.
Marinus van der Loope.
Ja.
Ja.
Ja, da siehst du, ja, und dann wurde das dann natürlich irgendwie. Also, wenn ich das so in Rechtsgeschichte richtig, da hat er bis zum Schluss auf unschuldig plädiert, ne? Aber gut, das ist natürlich. Reichstag, Robert-Koch-Institut, ich weiß nicht, entweder kennt sich da jemand in der parlamentarischen Demokratie nicht so richtig aus oder da hat das einfach nicht richtig zugeordnet, weil das Robert-Koch-Institut macht natürlich keine Gesetze oder hat den gleichen Stellenwert wie das Parlament oder beschließt irgendwelche Maßnahmen oder so. Das ist ein rein überwachendes, beratendes Organ. Aufsichtsorgan, kann man ja eigentlich eher sagen. Wohingegen das Parlament natürlich der oberste souverän im Start ist.
Also weißt du, das Ding ist ja, es erscheint uns jetzt total unlogisch, ne? Dass man ein Organ sozusagen, dass der das, also dessen Aufgabe in dieser Krise ist, das Messen, Erfassen und Wiedergeben der entsprechenden Fakten und Zahlen ist, anzugreifen, um sozusagen das Problem aus der Welt zu schaffen. Also, ne, das erscheint uns völlig unlogisch, aber es geht ja weiter, ne? Beispielsweise ist das Pergamon-Museum jetzt das Ziel der Anhänger von Hildmann, weil das als Thron des Satans von ihm bezeichnet wurde.
Da habe ich auch dran gedacht, ob diese, was mit irgendeiner Flüssigkeit, irgendwelche Anschläge, ob die damit was zu tun haben. War da nicht, aber das war nicht das Pergamon-Museum, das war nur auf der Museumsinsel irgendwo, wurden in Berlin irgendwelche Kunstobjekte beschädigt vor zwei Wochen oder so.
Im Pergamon-Museum, im neuen Museum und in der alten Nationalgalerie und anderen Standorten.
Ach, es war tatsächlich im Pergamon-Museum, weil das ging immer aus der DPA-Pressemitteilung, ne, weil es ist ja heutzutage, merkt man ja auch, ne, es gibt irgendwie so eine Reuters- oder DPA-Meldung und die ist dann eigentlich auch irgendwie in allen Medien vertreten. Und da ging nicht draus hervor, ob da auch das Pergamon-Museum, da war immer nur von Museumsinsel die Rede.
Also die Attacke ist generell auf mehrere Standorte da gewesen, aber es geht vor allen Dingen um das Pergamon-Museum, weil quasi der Hildmann eben der Meinung war, dass, oder der Meinung ist, dass das Zentrum des globalen Satanismus ist.
Ich dachte, das ist Annaberg Buchholz, wo Eminenz herkommt. Das ist ja gut, da hab ich schon von gehört, aber wie begründet er das denn? Ist es da, weil irgendein alter byzantinischer Thron einer satanischen Gottheit oder irgendwelche?
Ich kann dazu gerade mal was zitieren, was ich gerade gefunden habe. Weil es ist, glaube ich, jetzt zu spekulieren ist bei derlei Theorien immer ein bisschen schwierig. Wie aber kommt die Kunst ins Zentrum dieser Verschwörungsideologien? Ne? Also die Frage, die wir uns jetzt alle stellen. Die Verbindung vom Pergamon-Museum zum Teufel ist nicht neu. Okay, wusste ich nicht.
Und also dachtest du, der hat sich selber was ausgedacht, der hat sich nicht mal seine Rezepte selber ausgedacht.
Also ich hätte mich gewundert, wenn er tatsächlich irgendwelche ernsthaft begründeten oder längst öffentlich bekannten Theorien aufgegriffen hätte. Das hätte mich jetzt schon gewundert. Aber lass mich mal kurz das noch zu Ende hier vorlesen. Die Verbindung vom Pergamon-Museum zum Teufel ist nicht neu und fußt auf einer Stelle in der biblischen Offenbarung des Johannes, die man so interpretieren kann, dass der Thron des Satans in Pergamon stehe.
Aha.
Mit dem Transport des Ende des 19. Jahrhunderts ausgegrabenen Altars aus der heutigen Türkei nach Berlin hat sich nach dieser Lesart der Wohnort des Teufels geändert. Ja, neue Adresse, ne? Auch die Form des Pergamon-Altars lässt sich durchaus als riesiger Stuhl mit Armlehnen lesen, sodass einige Bibelexegeten den Satan seit längerem in Berlin vermuten. Dabei hat er sich doch da 45 erschossen. Neu ist dagegen, dass diese Schlussfolgerung direkt mit aktueller Tagespolitik verknüpft wird. Der Teufel mit Bill Gates im Bunde steht und das Museum als Schauplatz einer politischen Weltverschwörung angenommen wird. Dan Browns Illuminati-Romane lassen grüßen. Unfassbar.
Also ganz ehrlich, ich habe da irgendwie immer so bei Satan im Museum mir erweckt das immer eher so Assoziationen wie bei Ghostbusters, weißt du? So mit Suhl oder Suhl genau. Ist glaube ich bei Ghostbusters. Suhl, ne? Also da muss ich irgendwie eher dran denken, nur dass natürlich Attila Hildmann nicht so witzig ist wie Bill Murray. Muss man ja ehrlich sagen. So, aber
Bill Murray hasst, glaube ich, auch Menschen.
Oh, wahrscheinlich, also scheint schon ganz schön ein verschrobener Typ zu sein, ne? Aber einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler.
Vielleicht auch deswegen, weil er so eine Art drauf hat. Das ist einfach irgendwie.
Also, wie gesagt, der braucht nur, wenn der bei. Ich weiß nicht, welcher Film war das denn? Das war irgend so ein Jim Jarmusch-Film. Broken Flowers, glaube ich. Er braucht halt einfach nur im Trainingsanzug auf der Couch sitzen und leer in die Kamera gucken. Da könnte ich mich schon totlachen drüber. Im Ernst, also das ist so, das kann halt kein anderer. Ne? Und ganz großer Schauspieler. Wahrscheinlich nicht mit dem Satan im Bunde. Kann man, apropos mit Satan im Bunde, wer super zu sowas passen würde, das wäre eigentlich für mich immer Friedrich Merz. So, weil ich vorhin gerade gelesen habe, dass er auch so ein bisschen so eine Verschwörungstheorie fährt, gerade Friedrich Merz, dass ganz große Teile des CDU-Partei-Etablissements gegen ihn sind. Nicht Etablissement. Establishments gegen ihn sind. Und er sich da so ein bisschen ausgebotet fühlt, ne? Und sein BlackRock-Investorenwissen da gar keiner so richtig haben will, der Arme.
Oh.
In der CDU, das musst du dir mal überlegen. Ne? In der FDP, da wäre er schon lange Bundesvorsitzender. Aber ja, das ist schon, findest du nicht auch? Ich finde, der hat irgendwas, was diabolisch ist immer, wenn der so redet. Also nicht nur, dass er an Montgomery Burns erinnert.
Ja, also du, ich weiß, was du meinst. Also sozusagen wie eine Person, die man sich in einem Hochgericht einer diabolischen Institution vorstellt, halt so der vorsitzende Sprecher eines Hochgerichts in einem totalitären, ja, also Staat
der
oder
hat,
sowas.
Der hat wirklich,
ja,
von, weiß ich nicht, sowas zwischen Montgomery Burns und schlimmsten Star Wars Bösewicht, ne? Hat er irgendwie sowas in seinem Habitus. Neulich hatte ich so eine ältere Story von ihm gelesen, da hatte irgendwie mal sein Notebook in der U-Bahn oder irgendwo in Berlin verloren und ein Obdachloser hat ihm das zurückgebracht oder hat ihm das eben wieder zukommen lassen. Und da hat er als Dankeschön ein signiertes Buch von sich dem Obdachlosen geschenkt. So nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Da kommst du, lies mal, dann kommst du schon wieder raus. Also Wahnsinn. Da fällt mir nichts dazu ein, wie weit der rein kognitiv vom normalen Menschen entfernt ist.
Weil man einfach, ne, nichts mit dem realen Leben mehr zu tun hat, ne? Und da fragst du dich auch, wie man Politik für Menschen machen soll, wenn man sich doch eigentlich gar nicht mehr in diesen Sphären bewegt.
Ja gut, das ist halt bei Politikern wirklich, wirklich rar gesät, ne? Dass die so die Sprache des Volkes sprechen, so wie Gregor Gysi oder so. Über den ich jeden verstehe, der da irgendwie geteilter Meinung ist. Ich finde ihn ganz unterhaltsam und cool, ihm zuzuhören. Manche können nicht leiden, verstehe ich auch. Aber der hat zumindest die Gabe, Leuten Sachverhalte so zu erklären, dass sie das verstehen. Ne? Also, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sogar in der Erklärung so dieses unausgesprochene Abgrenzungsbekenntnis zu normalen Menschen enthalten ist. Weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, für Politiker heutzutage so eine Schlüsselqualifikation, die gar nicht irgendwie.
Ich finde das faszinierend, dass in dem Selbstverständnis dieser Menschen diese Unterscheidung zwischen den Beherrschten und den Beherrschern existiert. Also sie sind ja in dem Sinne nichts anderes eigentlich als die von uns entsandten, Dienstleister, die obersten Dienstleister des Staates und nicht etwa die regierende Kaste nach einem Feudalsystem. Und trotz allem wirkt es oftmals so, als ob sie sich selbst, Als ob das dieses Selbstverständnis wäre. Eine Arroganz geboren aus einem jahrzehntelangen egomanischen Machttrieb, der sie quasi an die oberste Spitze geführt hat, durch Aktionen, die wir uns alle gar nicht vorstellen können und von denen wir auch alle vermutlich gar nichts erfahren, die definitiv aber bei vielen nicht immer was mit rechten Dingen zu tun hatten. Also ich halte das auch nicht für Verschwörungstheorien, davon auszugehen, dass du charakterlich schon gewissermaßen vorgeprägt sein musst, um Bundestagsabgeordneter werden zu können.
Ja, also Bundestagsabgeordneter, das, ich glaube, da manche werden da auch erst charakterlich geprägt. Ne? Also jetzt jemand wie zum Beispiel kenne mich ja in der SPD ein bisschen besser aus, jemand wie Carsten Schneider, ne? Der da aus Erfurt im Bundestag sitzt, war mal jüngster Abgeordneter im Bundestag, der ist, glaube ich, weiß nicht, fast nach seiner Bankkaufmann-Ausbildung direkt im Bundestag
gewählt. Da fängt es ja schon an, ein Bankkaufmann. Ja, der beste Menschenschlag.
Findest du? Was hast du gegen Bankkaufleute?
Och, Fahren Sie bitte fort, ich wollte nur einen kurzen Hinterbänkler-Einwurf hier bringen.
Ja, nee, also ich glaube nicht, dass der am Anfang schon irgendwie so dieses, dieses korrumpierte Politiker sprach und diese charakterliche Deformation, die Berufspolitiker oft haben, irgendwie da mitgehabt hat. Ich glaube, das hat er erst in seiner
Als Bankkaufmann.
Nö, glaube ich nicht. Also, aber ich glaube, das hat er erst in seiner Zeit dort gelernt im Bundestag. Und also da hatten wir ja auch schon mal dieses Gerücht, dass der Amthor als Schüler mal im Bundestag vergessen worden ist von der Klasse und dann von Politikern aufgezogen wurde. Das würde, glaube ich, am meisten erklären, wie er jetzt ist. Ich glaube, das lernt man dann auch in diesem Politikbetrieb und so weiter. Und sich da durchzusetzen, dann irgendwann mal zu höheren Weihen zu gelangen, da brauchst du dann halt irgendwann so dieses allerletzte Arschloch gehen. Ne? Weil es gibt ja diese Steigerung Freund, Feind und Steigerung vom Feind des Parteifreund. Ne? Das sagt man so im Politikersprach und das ist, glaube ich, wirklich so. Also gerade wie heute habe ich gerade gelesen hier, der Oppermann, ein Politiker, ist irgendwie gestorben. Der hat so nie die allerletzten hohen Weihen gekriegt, also dass er irgendwie Regierungsmitglied war oder irgendwie sowas. Vielleicht war er dazu immer ein bisschen zu sympathisch irgendwie, ne? Und hat nicht so diesen allerletzten Arschlochinstinkt gehabt, da auch Leute, mit denen man wirklich jahrelang zusammengearbeitet hat, da irgendwie in den Hintern zu treten. Also ich glaube, so das allerbeste Beispiel ist da jetzt im Moment gerade so zwischen Seehofer und Söder, dass dieses Gerangel da, was da bis zum, als dann endlich die Ministerpräsidentenfrage anders geklärt war, jetzt ein bisschen eingeschlafen ist. Aber vorher war das natürlich, habe ich das mit Interesse verfolgt, wie da die zwei sich gebettelt haben. Ne? Also da hat man, glaube ich, ganz deutlich gesehen, dass Parteifreund alles andere als ein Freund ist. Also und das ist schon auch echt armselig. Ne? Also wenn selbst auf solchen Ebenen nicht zusammengearbeitet werden kann, da fragt man sich, wie eine Gesellschaft geeint werden soll. Und so eine Politikerfigur, die sehe ich hier überhaupt nicht im Angebot, gerade im Schaufenster. Ne? Also da muss man ehrlich sagen, vielleicht sind das auch noch nicht die Zeiten, dass es so schlimm ist, dass so jemand nach vorne tritt, aber wollen wir es mal hoffen, dass es nicht so kommt.
Du meinst jemand, der sich frei macht von dem eigenen Kalkül oder dessen eigenes Kalkül das ausgleichende, befriedende Element ist?
Ja, ich glaube, ich rede jetzt von Situationen, die dann gar nichts mehr mit Kalkül zu tun haben, ne? Wo dann wirklich fast schicksalshaft, dass jemandes Berufung ist. Ne? Ja. Also was sich jemand auch nicht aussucht, da irgendwie in vorderster Front bei irgendeiner bestimmten Frage zu sein. Also
Das ist eine interessante Überlegung, ob es in Zeiten von Not und von ausgesprochener Dramatik eben automatisiert dazu kommt, dass Menschen an vorderste Front gespült werden, die es ansonsten gar nicht gewollt oder erreicht hätten in Zeiten von Stagnation und Wohlstand, wo es quasi nicht die Notwendigkeit für starke Personen gibt, sondern nur für Platzhalter.
Ja, also dieses starke Personen ist ja ein wahnsinnig gefährliches Wort, ne? Weil vor wurde ja auch
richtig,
nach starken Personen gerufen und so weiter. Und das muss nicht immer was Positives heißen. Ne? Also ganz ehrlich, da können natürlich auch totale Idiokraten an die Front gerufen werden. Ne? Ich meine, schau dir mal in den USA an. Das wäre jetzt eigentlich genau die Zeit gewesen, dass da jemand ist, der das Land vereint und in so einer großen Krise wie die USA. Sie hatte wirtschaftlich jetzt noch durch die Pandemie und so weiter auf dem absteigenden Ast in der Welt, in der Weltrangordnung sozusagen. Und da hat es halt jemanden wie Trump dann hochgespült, ne? Und noch eine Krise während seiner Amtszeit draufgesetzt. Und man hat ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass er das richtig gut managt, um es mal...
Ja, ich warte nur noch darauf, dass irgendwelche Barbarenstämme aus dem Norden einfallen und Rom, Washington besetzen. Ne? Das ist
ja, also, weiß nicht, ich musste mal mit den Kanadiern reden. Ne? Ich weiß nicht, ist da weiter nördlich noch irgendwas unterwegs? Inuit und Kanadier. Ne?
Und Rentiere.
Und Rentiere, ja. Aber das ist wirklich so. Also in solchen Zeiten muss das nicht immer passieren, aber in solchen Zeiten passiert das eben manchmal. Ne? Und das, solche Leute sind dann eben schon Legenden, wenn es im Nachhinein dann gut ausgeht, ihr Wirken. Das ist ja nicht immer so in der Geschichte, aber...
Ja, gut, aber es kann ja nur gut ausgehen, wenn man es im Endeffekt ein bisschen versucht. Währenddessen, und Trump versucht ja nichts.
I tried. Ja, natürlich. Also ich bin auch immer noch nicht so richtig durchgestiegen, was an der ganzen Agenda wirklich Trump ist. Also rein Trump ist, ne? Also quasi jetzt Twitter-Kanal in Machtpolitik übersetzt ist, oder wie weit da immer noch so ein Apparat drumherum ist, der das, weiß ich nicht, befeuert, einhegt, oder ob da irgendjemand eine Agenda verfolgt, weil ist ja ganz natürlich, ist ja klar, so ein Präsident ist ja kein absolutistischer Herrscher, ne? Der funktioniert ja in einem bürokratischen Apparat, und der hegt das auch schon so ein bisschen ein. Und mich würde wirklich mal interessieren, wie weit da die Sachen, über die wir alle im Kopf schütteln, wie viel da 100% Trump ist und wie viel da mittlerweile nur noch dummes Gedöns ist. Ne? Also das soll jetzt kein direkter
Vergleich sein. Worauf willst du jetzt hinaus? Im Sinne von, ob er sozusagen die Handpuppe für eine, klar, den dahinterstehenden Deep State ist, oder eben die Handpuppe gegen den Deep State, was ja eigentlich der Grund war, warum die Leute den Trump gewählt haben, weil er quasi das Gegenteil vom Deep State irgendwie darstellen soll. Also die Frage ist jetzt, ist dieses ganze aufgeblasene Drumherum eine Agenda, mit der ein höher geordnetes Ziel verfolgt wird, hinter dem andere stehen? Oder ist er tatsächlich einfach nur ein Chaot, der völlige Zerstörung und Wahnsinn über dieses Land bringt?
Also was mir nicht an deinen Szenarien gefällt, ist, dass es in jedem Szenario den Deep State auf jeden Fall gibt. Ne? Das war jetzt überhaupt nicht die Variante dabei, dass das nur Verschwörungstheorie gelabert
ist. Naja, da ist jetzt die Frage, wie du Deep State definierst. Also ich denke schon, dass du politischen Ordnung wie in den Staaten schon gewisse Familien, Kasten und Bündnisse hast, auch in diesem ganzen bürokratischen Überbau, die da zusammenarbeiten. Also es würde mich schon wundern, wenn dem nicht so wäre. Ich weiß jetzt nicht, wie da in Verschwörungstheorien der Deep State quasi theoretisiert wird. Keine Ahnung. Also ich meine dieser Politikadel und Bürokratieadel, der da sich aufgebaut hat in den letzten paar hundert Jahren. Da gibt es ja nun mal ein paar Familien, die über Generationen da gewissen Einfluss haben, auch mit entsprechenden Geldmitteln. Und die haben natürlich Interessen, die sie auch tatkräftiger umsetzen können als irgendwelche Emporkömmlinge.
Ne? Ja, also ich würde, das klingt dann vielleicht wieder ein bisschen verharmlosend, aber ich würde da eher so rheinisch vom Klüngel reden, ne? Oder vom Filz.
Weiß ich nicht, nee. Klüngel ist was Deutsches. Ich glaube so, das ist nicht vergleichbar mit den Staaten, wie das systematisch da läuft. Ich glaube, das ist durchaus eine größere Kruste, die da über allem liegt. Kann ich mir schon vorstellen.
Ja, also es ist sicherlich in Staaten ausgeprägt, aber in Deutschland hast du ja auch solche Familien, ne? Also Familie de Maizière zum Beispiel, Ursula von der Leyen's Vater war ja auch Ministerpräsident und so weiter. Also da gibt es schon auch Familien, die da gut unterwegs sind. Und in Deutschland ist das maximal vielleicht nach dem Krieg unterbrochen worden, ne? Diese Tradition. Vorher gab es ja auch diesen...
Ja, genau. Ich denke, dass das vor dem Krieg war das deutlicher vorhanden und danach.
Ja, aber du kannst ja gerade bei solchen Sachen nicht davon reden, das ist was, was man der Bundesrepublik durchaus vorwerfen kann, dass nach dem Krieg solche Kontinuitäten nicht durchbrochen wurden. Ne? Also gerade wenn du da auf hohe, ganz hohe Beamtenebene, da rede ich ja, was weiß ich, von Botschaftern, Diplomaten und sowas, also da gibt es ganz klare immer noch Familientraditionen und immer noch Adelsklüngel und so weiter und so fort. Ne? Also das ist in Deutschland, glaube ich, nur ein bisschen versteckter irgendwie.
Hm, meinst du, dass das ja, einfach uns also gar nicht so, bewusst ist, weil nicht so richtig...
Nicht so wie in den USA, ne? Natürlich. Aber ich glaube, es ist mehr, als du annehmen würdest. Also das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Also das sieht man ja auch daran, wie lange manche Leute im Bundestag einfach sitzen. Ne? Da hat man ja auch das Gefühl, manche Bundestagssitze, die werden ja irgendwie fast vererbt. Und wenn jetzt hier, man sieht ja fast keinen Unterschied zum Beispiel zwischen Alexander Lambsdorff und Otto Graf Lambsdorff früher irgendwie in der FDP und so weiter. Oder von und zu Gutenberg ist ja auch ein super Beispiel dafür, ne? Für Leute, die da auch schon in der Politik mächtig unterwegs waren. Also da gibt es sowas gibt es in Deutschland auch. Also da würde ich mir da die Deutschen nicht ganz so reinwaschen davon. Aber in USA, klar, ist natürlich eine Bombe geplatzt, indem da jemand wieder Trump da gelandet ist. Ne? Also nicht Familie Bush oder und so weiter, sondern oder weiß ich mal, wieder Zeit für irgendeinen Kennedy ab. Abkömmling, oder?
Ich, genau,
also das wäre doch boulevardmäßig der totale Wahnsinn, wenn so jemand mal zur Wahl antreten würde. Weiß ich gar nicht. Gibt es da irgendwie Leute, die Ambitionen haben aus dem... Oder wie in Italien, die Tochter von Mussolini, solche... Die war ja auch im Parlament, weiß ich gar nicht, ob die war die sogar im Ministerrang oder so. Also, oder die Enkele, ich weiß nicht. Irgendwas mit Mussolini war da. Da gefriert dir natürlich das Blut in Adern, wenn du sowas hörst. Ne? Also das ist dann schon nicht mehr witzig. Also da habe ich irgendwie kein Traditionsverständnis oder kann ich keine Nostalgie entwickeln. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Man kann ja aus den Fehlern seiner Familie lernen. Ne? Das ist
ja, na gut, weiß ich jetzt nicht so richtig. Aber dein Tipp für die Wahl in den USA?
Das, genau darauf wollte ich hinaus. Ne? Also ich sag mal so, die letzten Statistiken, die ich gesehen habe, sahen Biden vorne. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube es nicht.
Ja, und, schon Wahnsinn.
Und die Frage ist, was passiert denn, wenn er doch gewinnt? Also wenn Biden gewinnt, was passiert dann? Gibt es dann eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen den Proud Boys und der Nationalgarde und den ganzen Trump-Unterstützern?
Also es gehört, glaube ich, ja eh zur traurigen Realität, dass in den USA ständig Leute erschossen werden und dass es in regelmäßigen Abständen Amokläufe gibt und sowas. Solche Einzelsachen kann ich mir schon denken, aber dass es jetzt wirklich zu einem totalen Flächenbrand da kommt, also vielleicht ist das auch positives Wunschdenken, aber es kann mir das ehrlich gesagt echt nicht vorstellen.
Stell dir das mal kurz vor, dass es in Staaten zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt, selbst wenn die niedergeschlagen wären irgendwie, ne, über Wochen. Selbst wenn sich das irgendwie auflöst und danach alles wieder irgendwie schwelt oder zumindest erstmal ein bisschen befriedet. Also was heißt du, was kannst du ja nicht befrieden, wenn da ein paar hundert Leute erschossen werden im Kampf gegen den rechtmäßig gewählten Präsidenten in einem demokratischen Land im Jahr 2020, was das für Schatten auf die gesamte Weltpolitik wirft.
Ja, was soll das? Guck mal, was jetzt schon für Dinge dort passiert sind und das wirft trotzdem irgendwie keine Schatten. Alle ziehen nur den Kopf ein und hoffen, dass das irgendwie hoffentlich bald vorbei ist mit dem Trump.
Und das ist, glaube ich, das Ding. Die Leute warten einfach nur darauf, dass dieser Spuk vorbei ist und dass dann jetzt wieder irgendwie berechenbarere Situationen eintreten. Und deswegen glaube ich, dass momentan alles so ein bisschen vor sich hergeschoben wird. Ne, auch der Truppenabzug aus Deutschland, der verzögert sich ja wohl auch irgendwie. Also das klingt für mich alles so, als ob momentan so auf Zeit gespielt wird, dass Trump verschwindet und man dann dementsprechend wieder zum Status quo zurückkehren kann. Aber wenn der jetzt, ja, wenn der jetzt wiedergewählt werden sollte, ne, dann.
Also dann ist glaube ich, die Kacke so richtig am Dampfen. Ne? Also was mir richtig Magenschmerzen bereitet so in letzter Zeit, ist natürlich, ich bin ja mit Leib und Seele auch Verfassungsrechtler irgendwie, ne? Wie so mit diesen obersten Gerichten und Verfassungsgerichten, wie das so läuft. Ne? Also wenn man da jetzt zum Beispiel in Polen wieder gesehen hat, dass da so die persönliche Freundin als Vorsitzende des polnischen Verfassungsgerichts da jetzt dieses Abtreibungsurteil da gefällt hat, ne? Also was wirklich einer absolut politischen Agenda entspricht und eigentlich einem Land, was in der EU aufgenommen werden wollte, wird es den Kandidatenstatus aberkennen mit sowas. Ne?
Ja.
Und ich weiß auch, viele polnische Freunde regen sich da auch wahnsinnig drüber auf. Ne? Und da auch jetzt in den USA, ne, mit dieser neuen Richterin da, die da Richterin werden soll am Supreme Court, diese Schacherei, ne, und welcher Schaden dazu gefügt wird und von allen Seiten, ne?
Vor allem sind ja auch lebenslang positioniert sozusagen, ne?
Ja, ja, klar, das ist sowieso ein fragwürdiges Konstrukt. Also, aber im politischen System der USA gibt es viele fragwürdige Sachen. In Deutschland auch, absolut, aber also und wenn dann selbst die Demokraten davon reden, na gut, dann haben wir halt irgendwie eine 3-6 Mehrheit gegen uns, dann könnte man ja die Zahl der Richter erhöhen, solange bis das Gleichgewicht wieder hergestellt ist. Weißt du, solche Überlegungen werden da
angestellt. Das ist so krank, das ist so amerikanisch. Das war ja vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, wo man immer darum kämpfen musste, dass genauso viele Staaten im Süden wie im Norden sind.
Ja.
Ne, damit da auch ja ein Gleichgewicht ist. Das ist unfassbar, wie man damit einfach nur irgendwie
Probleme rauszögert. Aber verstehst du, was ich meine? Der absolute Schaden für eine Demokratie, da fängt schon bei dem Denkansatz an, dass ein Politiker denkt, wie ist die generelle Mehrheit für mich in diesem Gericht, unabhängig von irgendeiner Sachfrage, sondern in deren Denken spielt es eine Rolle, okay, wenn ich eine Sachfrage dort auf den Tisch bringe oder dort auf den Tisch gebracht wird, lässt sich das Ergebnis sozusagen in meinem Sinne oder im Gegensinne von mir vorherbestimmen, anhand der Leute, die da sitzen und nicht und anhand der Rechtsfrage oder anhand der Verfassungsfrage,
das ist total krank, die dort das stimmt, das wird. Ist total krank. Ich habe da tatsächlich noch nicht so in der Form so tief drüber nachgedacht, was das ja eigentlich bedeutet. Dass die Aussage, ja, okay, jetzt kann Trump tatsächlich jemanden wählen, der nach seinem Sinn entscheidet. Und niemand stellt die Frage, wie kann das in einem solchen System überhaupt sein?
Ja, wo richterliche Unabhängigkeit herrschen muss, ne? Also, und ich kann mir das absolut nicht vorstellen, dass jemand wie, nehmen wir mal diese Frau, ne, die katholische Abtreibungsgegnerin, irgendwie, also es steht absolut außer Zweifel, wenn du in so einer Position angelangst, bist du, egal wie du ideologisch geartet bist, du bist ein juristisches Genie, ne? Also dort landet das Beste vom Besten. Ne? Das sind nicht irgendwelche Eumels, irgendwelche Spackos, die dann Versorgungsposten bekommen oder so. Das sind wirklich Leute, die haben es juristisch auf dem Kasten. Ne? Und das haben sie bewiesen. Und die haben, das ist ja nicht umsonst die Krönung so einer juristischen Lebenslauf oder einer Karriere. Ne? Und ich kann mir wirklich nicht denken, dass so jemand, selbst wenn er wie diese Frau jetzt fast schon zum persönlichen Dank Trump verpflichtet ist, dass man dort so einen Traumposten bekommt, ne, und zur Legende wird. Also man muss sich auch mal bewusst machen, in den USA sind diese Supreme Court Richter, die Leute, die können nicht die Senatoren von den Bundesstaaten aufzählen, aber die Supreme Court Richter kennen die. Ne? Das hat einen ganz anderen Stellenwert als hier in Deutschland, wo man vielleicht einen Voskuhle kennt oder einen DiFabio oder so ein paar Leute, die mal auftauchen, aber die anderen Richter hat noch nie jemand was von gehört. So ist das in den USA nicht. Ne? Das sind dort absolut feste Größen in der politischen und gesellschaftlichen Landschaft, die kennt jeder. Ne? Und dass so jemand dann im Prinzip gegen sein Gewissen handeln würde, ne? Oder gegen eine offensichtlich juristische juristische Frage.
Also, was heißt der Lösung anbietet
und man dann trotzdem dagegen entscheidet. Also das ist mir, da kann ich irgendwie nicht dran glauben. Ne? Wie damals, als der Supreme Court die Auszählung in Florida gestoppt hat. Ne? Solche Sachen, also da habe ich echt riesige Bauchschmerzen. Also das ist so... dass es um das Abendland so schlimm bestellt ist, ne? Also da brauchen wir mit dem Finger nicht mehr auf China zu zeigen oder so, ganz ehrlich.
Also ich sehe diese Supreme Court Richter nicht als wirklich juristische Person, sondern als Agenten an, die juristisch für die Seite argumentieren, für die sie sozusagen eintreten. Also was anderes habe ich da auch irgendwie nie gesehen, ohne das in Frage zu stellen irgendwie.
Genau, dann siehst du das genauso, wie es eigentlich gemacht wird. Es wird als politisches Amt behandelt.
Ja.
Ne? Und nicht als, wir reden ja auch immer noch von Gewaltenteilung, ne? Das ist die Judikative. Ne? Das ist ja eine ganz kritische Durchbrechung der Gewaltenteilung, auch in Deutschland, dass solche Richterposten teilweise politisch besetzt werden. Ne? Auch in Deutschland wird drauf geachtet, okay, da dürfen mal die Grünen einen vorschlagen, dann kommt mal jemand von der SPD bei Landes- und Bundesverfassungsgericht und so weiter oder Gerichtshöfen. Das ist schon hart an der Grenze, ne, eigentlich, also die Gewaltenteilung zu annihilieren. Und in USA ist das, also das verursacht mir riesengroße Bauchschmerzen. Ne? Und da reden wir noch gar nicht von Gerichten. Gewittert das bei dir?
Ja, das ist einfach nur die Bedrohung. Ne?
Ich dachte, es war ein Gedankenblitz. Also ich muss nur für die Hörer sagen,
nee, es ging nur einfach das Licht aus.
Es flackerte gerade das Licht bei ihm hier irgendwie. Da rede ich noch nicht mal von den Gerichten, die da auf Staatsebene vorgelagert auch schon viel zu sagen haben, dann in so einem, so einem Wahlprozess erstmal, bevor das überhaupt beim Supreme Court landet. Ne? Und das stört mich, dass jetzt einfach so diskutiert wird nach dem Motto, alles klar, wird es zu einer Streitfrage kommen, dass überhaupt noch nicht geredet wird, was ist die Streitfrage, ne? Auszählung von Briefwahlstimmen oder irgendein Wahlaufruf, der nicht okay war oder irgendeine Kandidatenbestellung, irgendeine Auszählung, was weiß ich, sondern dass einfach schon generell gesagt wird, kommt es zu Streitfrage XY, entscheidet das Gericht wahrscheinlich so oder wahrscheinlich so. Und dann schwingt dann immer noch mit, ja, wenn Biden Haus hoch gewinnt, dann lehnen die sich auch nicht aus dem Fenster und kippen das. Ne? Aber wenn es so ganz knapp ist und so das Zünglein an der Waage, dann wird eben so entschieden. Ne? Also so schätzen das ja im Moment die meisten ernstzunehmenden politischen Beobachter ein. Und da kann ich nicht mehr an die Demokratie glauben. Also ganz ehrlich, nee, weil dann einfach die Judikative ad absurdum geführt ist. Und dann muss ich ehrlich sagen, ist das ein Schandfleck für jeden Präsidenten. Also den Biden wird es vielleicht ein bisschen mehr stören, so ein Schandfleck, als ein Trump. Das ist wahrscheinlich scheißegal.
Nee, der Trump, der sieht das eher als geschicktes Schachspiel. Der würde sich feiern, wenn er
da
durch.
Muss man auch ehrlich sagen, ist halt der erste Präsident, der da nicht die Gardine zu hat. Ne? Viel anders haben die anderen das vorher auch nicht gemacht. Ihm ist es halt scheißegal, dass es so offensichtlich stattfindet. Ne? Also das muss man ehrlich sagen. Und ganz ehrlich, die Möglichkeit, vor der Wahl noch so eine Kandidatin durchzudrücken, das hätten sich die Demokraten wahrscheinlich auch nicht entgehen lassen. Ganz ehrlich, also wären sie ja blöd. Wozu?
Ne? Ja, und da braucht man sich ja nicht wundern, dass dann die Leute zynisch wären und mit dem System abgeschworen haben.
Ja, nur du musst dir halt mal überlegen, mittlerweile sind da, glaube ich, weiß ich nicht, haben sogar katholische Richter die Überhand im Supreme Court dort in den USA, in einem Land, wo es starke Katholiken gibt, aber da würde ich mir als Evangelikaler oder so auch mal Gedanken machen, was denn da los ist. Ne? Und da entstehen dann so irgendwie, weiß ich nicht, so zusammenarbeitende Machtmassen, von denen man es eigentlich gar nicht erwartet hätte. Ne?
Zumal das ja irgendwie, lass mich mal ganz kurz gucken, wie viel Prozent Katholiken sind in Staaten. Das sind ja nur
Hispanics und Irischstämmige, würde ich jetzt mal sagen. Das sind natürlich die heißen Kandidaten für den katholischen Glauben. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, wer da.
Ja, 44,3% sind Protestanten. Und also das Doppelte sind Protestanten. Und trotzdem haben die Katholiken da die Überhand, ne? Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, also das ist, aber trotzdem gibt es da natürlich auch viele Evangelikale, die das gut finden und trotzdem unterstützen, ne? Und das ist ja auch, das wird ja auch in Deutschland, ist das immer so ein bisschen ein Missverständnis, weil bei uns heißt ja evangelisch sein so ein bisschen gemäßigter als katholisch, so landläufig. So ist das ja in den USA überhaupt nicht, ne? Also wenn du da mit irgendwelchen Lutheranern oder so, weiß ich nicht, so was man hier eher als evangelisch angehaucht werden würde, zu tun hat, die sind natürlich noch viel, viel radikaler als die Katholiken.
Also rein historisch gesehen sind sie es ja eigentlich auch.
Ja, ja, aber ich meine nur dadurch, dass sich das in Europa so gedreht hat, dass mit dem Wort, allein mit dem Wort Lutheraner und sowas irgendwie, verbindet man immer eher das Protestantische, was ein bisschen gemäßigter ist, weltzugewandter ist, im Gegenteil zum Katholizismus, und das darf man dann halt nicht so auf die USA übertragen, ne? Da ist es eher im Gegenteil. Da sind die Leute, die ich kenne in den USA, die Katholiken sind, die sind da eher... Ja, das sind eher die Protestanten, was ich mal behaupten. ja, es ist wirklich so. Also es ist schon, es soll jetzt keine Gesellschaftsanalyse der USA werden. In der Position habe ich auch nicht genug Ahnung. Aber das bereitet mir echt richtig, richtig Bauchschmerzen, ohne Scheiß. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, was passiert, wenn da Trump nochmal Präsident wird. Um das nochmal zu illustrieren, wie weit das für mich von der Demokratie weggerückt ist, du musst dir ja auch erstmal bewusst machen, wer da wählt in den USA. Das ist ja auch nicht wie in Deutschland, dass du da deine Wahlbenachrichtigung kriegst und kannst hingehen oder nicht. Ne? Mhm. Du musst dich erstmal dort als Wähler registrieren lassen. Über die Hürde gehen viele Leute schon nicht. Und dann hast du im Prinzip die Wahl zwischen zwei Parteien. Ne? Es ist genau... habe ich, glaube ich, auch schon mal hier an der Stelle erwähnt, das ist genau eine Liste mehr, als du in der DDR zur Wahl hattest. Ne? Also so richtig demokratisch kommt einem das dann natürlich nicht vor. Ne? Und das ist schwierig. Also, und da bedeutet das dann wirklich, eine kleine Partei oder einen anderen Kandidaten zu wählen, was weiß ich, die Grünen oder irgendwie sowas bei irgendwelchen Wahlen, seine Stimme wirklich wegzuwerfen. Ne?
Weil das ist wirklich nichts anderes. Weil das System wirklich so
gestrickt ist, dass die Stimme dann weggeworfen wird. Also noch reformierungsbedürftiger als das deutsche Wahlsystem. Aber wer will das denn machen? Ne? Weil, weiß ich nicht, im Prinzip ist das ja, geht das immer noch davon aus, dass die Frauen zu Hause Kinder hüten und der Mann mit dem Zylinder seine Stimme abgibt. Ne? So ist das Wahlsystem noch gestrickt. Ja, naja.
Schwierig. Was findest du am deutschen Wahlsystem, sage ich mal, reformierungswürdig?
Naja, das würde jetzt echt zu weit führen. Also da muss man auch zwischen Landtags- und Bundestagswahlen und so unterscheiden. Ich glaube, der Schuh, der am meisten drückt beim Bundestagswahlen, das ist dieser ausufernde Bundestag. Ne? Mhm. Dass dann wirklich Überhangmandate, Ausgleichsmandate, personalisiertes Verhältnis, Wahlrecht und was es alles da für Stichpunkte gibt, dass halt Überhangmandate im Ausgleichsmandat hervorrufen, um die Stimmverteilung dann wieder gerecht zu machen. Also da hat ja auch das Bundesverfassungsgericht in den Jahrzehnten da Konstruktion veranlasst, damit die Wählerstimme, das ist ja der oberste Gedanke der Verfassung, dass die Wählerstimme sozusagen, dass der zur Geltung verholfen wird, das ist ja der Grundgedanke, die solche Konstruktion da bedingt. Also das ist schon echt ausgewuchert, muss man sagen.
Aber das siehst du jetzt eher aus dem bürokratischen Sinne und nicht aus dem Demokratie-Sinne.
Also das ist ja irgendwie eine Ungleichheit oder so. Da gibt es noch ganz andere Sachen. Ne? Also zum Beispiel, ich habe ja ein Herz für wie heißt er, Christian, ne? Christian Ströbele, diesen ehemaligen Grünen-Politiker. Damit treiben auch die Parteien total viel Schindluder. Ne? Da ist ja auch immer bei den Grünen ausgeschert und hat dafür Ärger gesorgt im Bundestag mit irgendwelchen Anträgen oder irgendwelche Sachen, die er da gemacht und gesagt hat, und ist dann halt von seiner Partei einfach nicht mehr auf die Liste gesetzt worden. Beziehungsweise irgendwo so weit hinten, dass er da bei der Wahl überhaupt nicht wieder im Bundestag gelandet wäre. Ne? Also es ist quasi von seiner Partei per Landesliste oder Stadtliste Berlin in dem Fall ausgeschlossen worden, davon wieder in den Bundestag zu kommen. Ne? Das ist alles andere als ein demokratischer Akt. Das hat Ströble gemacht, der hat sich natürlich mit seinen Leuten aufs Fahrrad gesetzt, hat Flyer verteilt, Plakate geklebt und so weiter und hat den Wahlkreis direkt gewonnen. Hm. Ist nicht über die Liste, sondern über ein Direktmandat da eingezogen. Die einzige Möglichkeit, die er da noch gehabt hat. Ne? Hm. Und ist eine coole Erfolgsgeschichte, aber genau deshalb kommen ja auch so viele Schleimscheißer, Arschkriecher und Intriganten mehr davon in den Parlamenten an, als man eigentlich haben will, weil um auf solchen Landeslisten gut dabei zu sein, muss man in den allermeisten Parteien so einen Weg gehen, ne? Um da eben Leute zu überzeugen, um bei den Kandidatenkonferenzen der Parteien da eben gewählt zu werden und so. Und das spielt so in Ländern wie Thüringen oder so vielleicht noch nicht so eine große Rolle, aber in so einem Land wie Nordrhein-Westfalen oder so, da sind wir wieder beim Klüngel oder Filz, da kommst du ohne sowas natürlich nicht auf solche Listen. Ne? Also das muss man ganz ehrlich sagen.
Wäre da eine Möglichkeit oder wäre es überhaupt sinnvoll, dann nur mit Direktkandidaten zu arbeiten? Ich meine, die meisten Leute kennen doch die Namen gar nicht von irgendwelchen in der Landesliste Viert- oder Fünftplatzierten.
Ja, also was heißt, bevor man da irgendwas ändert, glaube ich, müsste man den Leuten erstmal vermitteln, weiß ich nicht, wenn du jetzt eine Umfrage auf der Straße machen würdest, wie viel könnten dir da unfallfrei erklären, was da Erst- und Zweitstimme ist bei ihrer Wahl und so weiter. Ne? Mhm. Also das ist ja, da tut es ja schon am, selbst bei Leuten, die wählen gehen, vielen ist das manchmal gar nicht klar. Ne? Und ganz ehrlich, also sollte ich dir jetzt aus der Kalten das System von Überhangmandaten und so erklären, dass du das als normaler Mensch verstehst, würde ich, glaube ich, dran scheitern. Ich bin promovierter Verfassungsrechtler. Ne? Und das ist dann schon so ein Hochreck, da findet keine Legitimation mehr beim Wähler statt, ne? der das da irgendwie verstehen soll. Die Leute finden halt die SPD gut oder die CDU und wählen die halt. Ne?
Also ist das dieses ganze System eigentlich viel zu viel dem eigentlich doch sehr profunden Wahlvorgang entsprechend viel
ja,
zu ne, groß
ja, also ich glaube, es wird
gedacht.
Den Leuten halt falsch vermittelt, was Demokratie bei uns bedeutet. Ne? Also, dass das eben nicht, dass die bei einer wie vielen Leuten ist eigentlich gar nicht richtig bewusst, dass sie bei einer Bundestagswahl nicht den Bundeskanzler wählen, sondern das Parlament. Ne? Und dass wenn sie, keine Ahnung, wenn sie die SPD wählen, dass sie damit vielleicht einen Bundeskanzler Habeck ermöglichen. Ne? Das hat doch dann vielleicht ein SPD-Wähler mit seiner Stimme gar nicht gewollt. Ne? Also das ist so eine Sache, allein schon dieser Twist, dass der Bundeskanzler nicht vom Volk, sondern vom Parlament gewählt wird. Ne? Das ist, glaube ich, manchen Leuten gar nicht so richtig bewusst, wenn sie sich an die Wahlurne stellen. So ist ja der Wahlkampf auch nicht aufgezogen. Der Wahlkampf ist aufgezogen, so willst du Angela Merkel als Kanzlerin oder ja, willst du genau. Peer Steinbrück als Kanzler und so ja. weiter. Und dann ist es eben so, dass du da nicht die Person, sondern eine Partei wählst und nicht die Partei, sondern eine Liste wählst.
Das liegt ja einfach daran, dass sich die Menschen einfach, also der Einfachheit halber, mit einzelnen Gesichtern personifizieren, sage ich jetzt mal. Oder also quasi diese, oder die andersrum, die Personifizierung der Partei innerhalb einer gewissen Kandidatenrolle dann präsentiert bekommen, mit der man sich dann entweder identifizieren oder eben nicht identifizieren kann und da das sozusagen auf eine sehr simple Ebene heruntergebrochen wird. Ne? Und,
ja, natürlich.
Und das ist halt schwierig, dass diese Verschleierung und dieses Herunterbrechen so gang und gäbe in der Bewerbung dieser Parteien ist, aber dann das Abrechnen am Ende ganz anders funktioniert. Ne?
Ich glaube, das ist ein cooles Wort, was du gerade genannt hast. Ich glaube, dass diese in einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie notwendige Vereinfachung und Runterbrechung von solchen Prozessen, ne? Dass das nicht mehr allein die Vereinfachung ist, sondern wie du sagst, mittlerweile eher als Verschleierung wahrzunehmen ist. Hm. Da Machtverhältnisse und der Verhältnisse, unter denen Macht generiert, legitimiert und letztendlich auch kreiert wird. Ne? Hm. Dass das ja eher fast so eine Verschleierung ist. Das ist, glaube ich, das riesengroße Problem, dass dieses Verständnis von politischen Prozessen gar nicht gewollt ist, dass das bei den Leuten so ankommt. Ne? Also wie viel, sind ja auch selber dran schuld. Ne? Wie oft hörst du Leute, ja, guck dir doch mal an bei der Übertragung im Bundestag, da ist der halbe Saal leer und was weiß ich. Ne? Die Arbeit des Parlaments findet in den Ausschüssen statt. Punkt. Hm. Das ist so ein Lehrsatz aus dem Staatsrecht irgendwie. Und das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst, dass die da nicht in irgendeinem Café sitzen und es sich gut gehen lassen, sondern dass die da gerade im Ausschuss sitzen und da die Arbeit machen, indem sie bestimmte Sachen vorbereiten und beschließen und so weiter. Ne? Also das ist so entrückt vom normalen Verständnis der Leute. Ich habe ja auch Verständnis dafür, wenn sich viele Leute dafür überhaupt nicht interessieren. Aber die Stimme jemand so Desinteressierten zählt eben nun mal genauso viel wie die Stimme von irgendeinem Politikwissenschaftsprofessor. Ne? Und deshalb ist es, glaube ich, im Interesse der Demokratie, dass sich alle dafür irgendwie zu interessieren haben. Punkt. Ne? Ist einfach so. Und so eine Degeneration wie in den USA, die möchte ich in Deutschland nicht haben. Es ist jetzt schon schlimm genug hier, aber solche Verhältnisse da wie in den USA, dass das eigentlich nur noch so eine, ja, man kann ja fast von einer Scheindemokratie reden, ne? Also selbst wenn man jetzt das nicht an Persönlichkeiten wie Trump festmacht, sondern am eigentlichen politischen System, ne, das wirklich so gestrickt ist, dass man eigentlich so irgendwie kann man es dann doch wieder so hinbiegen, dass es den Herrschaften, den herrschenden Verhältnissen
den ganzen, dient, ne? Wenn man den ganzen Diskurs auf zwei Themen runterbrechen kann, Waffenbesitz und Abtreibung. Wie krank ist das? Dass das sozusagen das ist, wo einfach zwei Wellen aufeinander prallen und alles andere dahinter verschwindet.
Ja, genau, das zeigt aber auch, wie gering die Wahlfreiheit der Leute das eigentlich ist. Ne? Die können ja jetzt nicht wie in Deutschland, wenn du jetzt hier der Meinung bist, dein Nachbar, der ein Mietshaus besitzt, ist irgendein dummes Kapitalistenschwein und der gehört enteignet, dann wählst du halt die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands oder irgendwas, ne? Und lässt den dadurch ein bisschen Geld zukommen.
Oder da irgendwie wirfst du dann trotzdem deine Stimme weg, weil die landen ja auch in keinem Parlament.
Aber sie werden trotzdem gefördert durch deine Stimme.
Auch wenn man unter der Hürde bleibt, ja, wird das ja auch für...
Werden auch Fördermittel nach Stimmanteilen vergeben.
Echt, ja? Davon ja? Hat ja also auch die unter MPD den fünf...
Jahrelang profitiert, absolut. Und das ist halt, also vor allem auch Begünstigung steuermäßig und so weiter, ne, wenn du diesen Parteistatus hast. Und das ist halt irgendwie so eine Sache, ja, du hast ja das Einzige, was sich da noch in den USA davon unterscheidet, ist, okay, will ich die Krankenversicherung haben, will ich meine Knarre haben, aber gerade mit diesen Knarren, da hatten wir es ja schon mal davon irgendwie, das ist natürlich für uns wenig uneinsichtig, aber das ist in Deutschland ja vergleichbar damit, also als Politiker kannst du dich auch nicht hinstellen und willst öffentlich ein Tempolimit einführen oder so, ne? Da kannst du auch gleich, ist ja auch politischer Selbstmord, kurz vor einer Wahl mit sowas um die Ecke zu kommen, das trauen sich ja noch nicht mal die grünen Spitzenpolitiker in aller Entschiedenheit so auszusprechen, beziehungsweise sehen selbst das in etwaigen Koalitionsverhandlungen noch als Manövriermasse, wo sie einlenken könnten, ne? Also das ist schon krasse Scheiße. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich ein totaler Körnerfresser, ein absoluter Hippie. Ich bin im Prinzip gegen alles, was der Umwelt schadet, aber ich kann mir ein Leben mit Tempolimit verdammterweise nicht vorstellen. Ganz im Ernst. Also wenn ich ganz ehrlich bin, also ich fahre ganz selten mal mehr als 130 oder so, aber irgendwie bin ich da total geschädigt, charakterlich dann fast schon.
Alter, ich finde, das ist halt ein Unterschied. Du kannst halt nicht vergleichen, ob du in den Schweizer Alpen 80 fährst oder 100 fährst oder auf der A7 1200 Kilometer quer durch Deutschland geradeaus 120. Mhm. Du schläfst halt einfach straight ein. Ne? Sagt ja keiner, dass du 250 fahren musst. Darum geht es ja im Endeffekt gar nicht. Es geht nur darum, dass du nicht dazu verdonnert bist, so ein ganz kleines bisschen schneller zu fahren als ein LKW. Das ist halt einfach, also es ist halt nicht komfortabel und ich glaube auch nicht, dass es die Sicherheit erhöhen würde, weil es die Unaufmerksamkeit fördern würde von vielen.
Boah, du, ich weiß nicht, also da sagen 1000 Studien irgendwas Unterschiedliches. Auch die meisten wahrscheinlich das Gegenteil von dem, was du gerade behauptet hast. Ich weiß es ehrlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es gibt immer solche und solche Sachen. Ich habe gerade nur überlegt, ob es also rein faktisch, also durch die limitierte Technologie gab es natürlich in der DDR ein Tempolimit, aber ich habe mich gerade gefragt.
Ja, und auch durch die Straßen per se, ne?
Ja, also, ja, wollte ich gerade sagen, wenn du nicht gerade mit einem Monster-Truck unterwegs gewesen bist. Ob es in der DDR ein Tempolimit gab, das weiß ich gar nicht. Oder ob das so nur eine rein bundesdeutsche Errungenschaft ist.
Und faktisch gesehen kannst du an den wenigsten Stellen ja noch mehr fahren als Richtgeschwindigkeit. Ne? Also, das ist ja sehr selten, dass das wirklich funktioniert.
Ja, das stimmt schon, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, also das ist irgend so eine, ja, wie heißt das neue Motorwort, kognitive Dissonanz? Dissonanz. Die ich bei mir selber mal irgendwie entdecke, dass ich echt davor zurückschrecken würde, einen Politiker zu wählen, der, wenn er nicht noch einen Haufen anderen geilen Scheiß zu bieten hat in seiner Agenda, der ein Tempolimit fordert.
Nee, ich muss dir sagen, das hat damit, ich finde dieses Wort kognitive Dissonanz halt schwierig, weil es für mich immer so klingt, als ob das ausdrücken soll, dass es falsch wäre, wenn man an verschiedenen Dingen verschieden orientierte Meinung oder Entscheidung hat. Also es heißt ja nicht, ich bin pro Natur, das heißt, ich muss alles ablehnen, das in irgendeiner Weise egoistisch oder ungesund für mich oder für die Natur wäre. Ne? Also ich finde es schwierig, wenn wir als Menschen so eindimensional sein müssten, dass wir uns für eine Richtung entscheiden und dementsprechend, ob wir darunter leiden oder nicht, jeden Weg dann quasi einmal komplett durchgehen. Ne? Man kann ja trotzdem gegen Tempolimit sein und dann wissen, dass die zehn größten Schiffe der Welt quasi genauso schlimm sind wie alle Pkw. Hm, hm. Ne? Und dann vielleicht auch mal die Frage stellen, inwieweit es besser wäre, einen E-Porsche zu fahren als einen normalen Porsche oder solche Geschichten. Ne? Aber das ist mein Lieblingsthema da.
Naja, ja klar, also das macht ja auch das Menschsein aus, irgendwie diese. Da ist man dann ja jetzt, hast du ja quasi schon Bogen wieder geschlagen zu Anti-Helden, zu Kunstfiguren, zu Leuten oder Kunstfiguren und so weiter. Das ist ja dieses Menschsein, was da dargestellt wird, dass man auch seine dunklen, inkonsequenten Stunden hat.
Dass man sich selbst als Kunstfigur begreifen soll, oder wie meinst du
das? Nein, aber das wäre ja in der Kunst völlig uninteressant, so einen absolut glatten, geradeaus gerichteten. Gab es natürlich
Superman in den Comics. Halt, ne?
Ja, in den Comics gab es das natürlich, ne? Bis dann irgendwann mal Batman angefangen hat, weiß nicht, in der nächsten Folge hat er wahrscheinlich dann Potenzprobleme oder so, ne? Keine Ahnung, wie viele Konflikte die dem noch irgendwie reinschreiben wollen oder so. Aber dass es dann halt eben auch Superhelden ihre dunklen und schwachen Stunden haben und so weiter, das ist natürlich, war früher bei Comichelden eigentlich nicht so, aber das macht es ja in der Kunst, eine Heldenfigur so spannend, die zu beschreiben. Das sind ja die Konflikte, wovon es lebt und so weiter. Das meine ich eben, dieses Menschsein. Und das ist so ein Ausdruck davon. Insofern gebe ich dir da recht, klar, aber. Das ist natürlich so eine Ausprägung halt auch von Whataboutism. Ne? Das ist halt immer das absolute Totschlagargument, jemandem irgendwie Inkonsequenz nachweisen zu können in seiner Argumentation oder in seiner Lebensweise, die seiner Argumentation vermeintlich widerspricht. Dann eben, das ist ja heutzutage so ein Volkssport im Internet. Ne?
Ja.
Dass jemand irgendwie zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du dich irgendwann nächste Woche mal für Behinderte stark machen solltest in irgendeiner Aktion oder so, dass garantiert wieder einer mit dem Drachenlord-Video um die Ecke kommt. Solche Sachen. Ja.
Genau.
Ja.
Genau. Ne? Also vor allen Dingen in einer Zeit, wo jeder aus der Deckung feuern kann, auf die Leute, die dann in der Öffentlichkeit stehen, ist das ja auch sehr, sehr einfaches Futter.
Ja,
für die Massen.
Absolut. Und umso gefährlicher
erlegt ist und zerteilt.
Und umso gefährlicher ist natürlich dann dieser Kanon von Wissen, der über einen in, das wir glaube ich gerade so an der Grenze haben, das noch nicht ganz erreicht, aber viel mehr Wissen forschen ja Leute über jemanden nicht nach, als in einem Wikipedia-Artikel steht. Ne? Und die Fakten, die dann da drin stehen, die kommen ins Munitionsmagazin und alles andere wird gar nicht weiter nachgeforscht. Ne? Und das ist dann schon auch echt bedenklich. Ne? Aber gab es früher natürlich auch. Also es hat mich zum Beispiel bei der Biografie von Wolf Biermann, die ich gelesen hatte vor ein, zwei Jahren, hatte mich das gestört, oder Autobiografie von Biermann, da hat so die Tendenz, so Menschenleben und Biografien immer so in einem Halbsatz abzuhandeln, weißt du? So eine Wertung über irgendeinen Parteifunktionär, irgendeinen anderen Künstler oder so, in so einem Halbsatz gegeben, und das ist dann so seine Bewertung von der Person, ne? Also das hat da mein Bild vom Biermann als zwar ja bemerkenswerten Künstler irgendwie, aber schon oft intellektuellen Rohrkrepierer auch, der schon lange nicht mehr am Puls der Gesellschaft ist, so ein bisschen verfestigt. Mhm.
Ja, aber das schnelle Aburteilen ist ja auch Volkssport.
Ja, total, klar.
Die kurze Aufmerksamkeitsspanne, die man dann für ein Thema hat oder eine Person hat, die reicht dann für den Halbsatz, und das reicht dann auch, um für die zukünftige, also das sozusagen zu memorieren. Das ist jetzt sozusagen das Prädikat für diese Person. Mehr muss ich nicht wissen, und das ist für alle Zeiten abgespeichert. Und hier habt ihr quasi meinen intellektuellen Erguss, damit ihr euch den auch so abspeichern könnt.
Ja, genau. Also das ist schon bedenklich, absolut. Also wenn Leute so eindimensional wahrgenommen werden und sich dann auch nicht mehr da rauskämpfen können. Ne? Stell dir mal vor, dir passiert irgendwie als 17, 18-jährigen YouTuber irgendeine totale Scheiße, ein kompletter Shitstorm oder irgendein
Mist.
Oder stell dir mal vor, Rezo, der will in 10 Jahren in die CDU eintreten oder so. Nee, aber weißt, was ich meine. Ne? Das ist natürlich dann total unfair so einer Biografie gegenüber. Also das habe ich oft meine Probleme damit. Ja, dass ich dann nur so an bestimmte Sachen erinnert wird und auf den rumgeritten wird. Mache ich auch. Klar, gibt nun mal bestimmte Personen, zu denen hast du ein Ereignis, ein Bild im Kopf, und das ist das Erste, was du da erwähnst. Ne?
Ich weiß halt nicht, ob man es immer so vereinfachen, ob man die Leute dafür kritisieren muss, dass sie Dinge vereinfachen, weil so funktioniert der menschliche Verstand ja einfach. Sonst verstehst du die Welt ja nicht im Zusammenhang. Wenn du quasi jeden Fakt in der Tiefe durchdringen müsstest, um daraus ein Gesamtbild zu bauen. Ne? Und für manche seid ihr halt einfach Linksextremisten als HSB. Mhm. Ne? So. Mhm. Und für andere seid ihr halt einfach eine Band so. Die das halt einfach abgespeichert haben, ja, haben wir früher gehört, geil, ach, guck mal, die gibt es ja noch. So, das ist für manche so das Statement, hat man das Thema letztens für die Leute in den Staaten, ach Mensch, die sind ja immer noch da oder wieder da, cool, Retro, geil, so ja, beispielsweise.
Ja, verstehe schon. Ja, das Ganze funktioniert natürlich auch im positiven Sinne, ne? Also Graf Schenk von Stauffenberg oder so, ne? Das ein Nazi-Oberst war, ne, der auch irgendwelche Fründe da verdient hat in dem System oder so weiter, da wird ja wenig drüber geredet.
Ja, dass er halt kurz vorher mal sich so gedacht hat, jetzt könnten wir aber mal vielleicht auch unseren eigenen Arsch retten. Hier,
ja, und dass irgendwie alles zu spät war oder keine Ahnung, ne, diese aufziehende, mittlerweile schon abgeebbte, aber die Begeisterung für den aktuellen Papst und so weiter, ne? Ja, welche Rolle der da in der Militärdiktatur in Argentinien gespielt hat oder so, da fragt dann auch keiner mehr.
Oh, ist das so? Ist das so?
Naja, da gibt es schon so ein paar Sachen, ne, wo man auch nochmal nachfragen könnte.
Zumindest muss man sagen, dass er es jetzt halt tatsächlich geschafft hat, einfach mal zu verkünden, dass Homosexualität irgendwie in Ordnung ist.
Ob er das tatsächlich so sagt? Ja, also ich glaube, er selber will das bestimmt tatsächlich so sagen. Ne? Er hat das aber nicht so formuliert, dass es jeder in seinem Machtapparat so auffassen muss. Ne? Das ist natürlich noch eine ganz da muss man natürlich auch die reine und dogmatische Lehre beachten und so weiter und dass da ganz verklausuliert und auch theologisch bombenfest irgendwie formulieren, dass er damit durchkommt. Also so viel Macht, wie man denkt, hat er nämlich gar nicht im Vatikan. Ne? Das ist schon auch ganz, ganz interessant. Also habe auch in ein, zwei Büchern mal gelesen, dass so die Wahl zum Papst war auch das Einzige, was verhindert hat, dass er sozusagen da seine Stellung im Vatikan verloren hat. Ne? Da war er auch schon kurz vorm Rausschmiss bei irgendwelchen von irgendwelchen erzkonservativen Kardinalsbestrebungen. Also schon interessant, kann man sich mal damit befassen. Aber genauso wie ich jetzt gerade mit der Militärdiktatur in Argentinien angefangen habe, kann es so jemandem natürlich zugestanden sein, dass er sich damals wie ein Schwein verhalten hat, eventuell, und heute trotzdem eine Wende zum Guten genommen hat. Das ist ja auch menschlich.
Gut, die Frage ist halt, an welchem Punkt darf man diese Wende noch respektieren? Also an welchem Punkt hat man irgendwo auch seine Biografie verwirkt?
Oh, seine Biografie
gibt es so einen Punkt?
Verwirkt? Das, ja, natürlich.
Oder dass ein Recht auf ein positives Fazit am Ende dieser Biografie.
Das kommt, glaube ich, wirklich sehr auf die Biografie drauf an. Sicherlich gibt es Sachen in Biografien, die da... Ja, kommt drauf an, was für eine Bewertung. Bei der Bewertung als Mensch muss das immer irgendwie möglich sein, weil das, glaube ich, in diesem Menschsein enthalten ist, dass da ganz, ganz schlimme Dinge und trotzdem eine Wende zum Positiven. Also, keine Ahnung, ich habe... Als ich im Landtag gearbeitet habe, im Referendariat, habe ich auch in der Strafgefangenen-Kommission, Petitionskommission da zu tun gehabt, wo Strafgefangene ihre Anliegen vorbringen können und so. Und da hast du auch mit Leuten zu tun, die haben schlimmste Verbrechen haben die begangen und haben trotzdem erhalten eine positive Prognose von Fachleuten, die begutachten und so weiter. Und da muss man dann auch irgendwie dran glauben. Klar gibt es Verbrechen, wo ich jetzt rein moralisch für mich selber sagen würde, also nicht juristisch gesehen, sondern einfach nur vom Gemüt her für mich, da hat keiner eine zweite Chance verdient, wenn sowas mal passiert ist. Ne? Klar, aber rein juristisch gesehen ist das natürlich so festgelegt. Das ist, aber das hat, glaube ich, in jeder Biografie selber stattzufinden, so eine
Diskussion. Aber selbst wenn die Jurist aus von juristischer Seite die Schuld gesühnt ist, könnte man am Ende eines Lebens, bei dem etwas passiert ist, wo du moralisch sagst, der hat keine zweite Chance verdient, könnte man dann tatsächlich ein positives Fazit ziehen? Was müsste da passieren?
Weiß ich nicht. Also das ist ja völlig rein theoretisch. Das ist ja, also keine Ahnung, mir fällt da zum Beispiel ein.
Also wir waren heute den ganzen Tag rein
kennst
theoretisch.
Du den Film mit dem,
wir haben über Verfassungsrecht gesprochen.
Kennst du den Film mit dem... Mit dem Vogel, mit dem Schauspieler, hier der mit der dauerhaft demolierten Kauleiste da, wie heißt
Jürgen Vogel,
genau, super Schauspieler, geiler Typ. Der hat doch mal einen Film gespielt, in dem er so ein Sexualverbrecher irgendwie ist. Heißt der Freie Wille? Ich weiß nicht, wie hieß denn der Film?
Ich bin jetzt kein Kenner deutscher Filmkunst.
Auf jeden Fall ist das ein Film, in dem er einen Sexualverbrecher spielt. Ne? Und die einzige Lösung am Ende des Filmes ist, der hat sich dann halt selber umgebracht. Irgendwie. Und das war in dem Film so eine Wendung, wo du gedacht hast, boah, ja, ne, also mir immer noch nicht irgendwie total sympathisch, aber du kämpfst so diesen ganzen Film damit, weil er eben auch als Mensch gezeigt wird. Irgendwie kämpfst du damit, dass du da keine Sympathiemomente in dir aufkommen lässt. Ne? Also ein totaler Messgrad für die Güte von so einem Schauspieler und jemanden, der so einen Stoff geschrieben hat, dass da sowas so rüberkommt. Ne? Also ein super toller Film. Wie gesagt, mir fällt gerade nicht ein, wie er heißt. Also die Leute, die den kennen, die wissen sicherlich, wovon ich gerade rede. Und das hat mich schon echt angerührt und so zum Denken gebracht. Also muss ich ehrlich sagen. Ja. Na gut, sehr, sehr schweres Thema.
Ja, ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörer jetzt ein Ding, über das sie jetzt nachdenken können, wenn sie jetzt hier diesen Podcast verlassen, mit unseren besten Wünschen für den Weg. Es war auf jeden Fall eine düstere Folge, würde ich sagen.
Obwohl du das Licht angemacht hast.
Aber es passt gut zum düsteren Wetter da draußen. Ich habe das Licht angemacht, um uns hellere Gedanken zu spenden, aber es hat nicht funktioniert. Es wurde nur noch düsterer. Aber klar, wenn irgendwo das Licht scheint, dann wird der Schatten natürlich umso dunkler.
Ja, an der Stelle auch nochmal sorry für das Gebrissel im letzten Podcast an einigen Stellen. Das war meine Schuld. Ich weiß nicht, ob ich da eine Pizza-Bestellung nebenbei aufgegeben habe am Handy. Zur Wiedergutmachung schießen wir die Podcast-Folge, haben wir die relativ schnell hinterhergeschossen.
Also ich sag mal, so wie wir es ja eigentlich immer handhaben wollten, ne? Wir waren einfach ein bisschen langsam die letzten 2-3 Folgen. Ne? Also dafür entschuldigen wir uns natürlich auch. Und falls ihr uns schreiben wollt, ihr wisst, entweder Instagram oder zartwiegruppstahl@gmx.de. So, dann bis zum nächsten Mal, nicht wahr?
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Neuen Blind Guardian Song, Leute.